Ich möchte darüber sprechen, wie wir unsere Praxis und Meditation schützen und fördern können. Es sind fünf Arten, seine Praxis und Meditation zu schützen und zu fördern. Das kommt von einer Lehrrede des Buddhas, vom Nagahita Sutta. In dieser Lehrrede wird unsere Praxis und unsere Meditation verglichen mit einem Stück Land, auf dem wir Gewächs angepflanzt haben. Vielleicht Getreide oder Gemüse, was immer. Dabei ist es nötig, die Pflanzen in verschiedener Art und Weise zu beschützen, vor verschiedenen Arten von Schäden zu behüten und ihren Wachstum zu fördern. Auch unsere Praxis, sei es in der Meditation, aber vor allem im Alltag, ist ein Wachstumsprozess und muss beides geschützt, beschützt und gefördert werden. Und wer dies schon länger tut, wer sich schon länger übt in Meditation und Dharma-Praxis, hat wahrscheinlich gemerkt, es genügt, jedenfalls in den meisten Fällen nicht, es genügt wirklich nicht, einmal im Jahr ein paar Tage Retreats zu machen, Meditationskurs zu machen und dann Schluss, fertig, ist dabei, bewenden zu lassen. Oder etwas zu sitzen am Morgen oder am Abend, mal hier und da, mal und dann Schluss, sonst nichts. Wenn wir das tun, auch, ich glaube in den meisten Fällen, wird das dazu führen, dass wir nach ein paar Wochen oder Monaten oder vielleicht im Jahr, zwei, das Gefühl haben, eigentlich ist die Praxis nutzlos. Eigentlich bringt es doch nicht wirklich etwas. Und wir glauben vielleicht, dass es für uns einfach ungeeignet ist, diese Praxis, oder wir sind ungeeignet und wir hören auf damit, oder wir suchen etwas Besseres, oder geben ganz und gar auf, entmutigt. Unsere Praxis muss ständig gehegt und gepflegt werden. Was wir einmal erkannt und gesehen haben, muss integriert werden, ins Leben, in den Alltag. Praxis ist nicht etwas, das man tun kann für eine bestimmte Zeit, 15 Minuten oder eine Stunde oder zwei Tage, ein Wochenende und dann nicht mehr. Man kann es schon, aber das ist schon gar nicht eigentlich Praxis. Praxis ist etwas, das mit unserem ganzen Leben zu tun hat. Und das deshalb in unser Leben integriert werden muss. Was uns ursprünglich inspiriert hat, muss geübt werden, muss angewendet werden. Was wir uns erarbeitet haben, muss beschützt werden. Beim Beispiel, bei der Illustration des Gewächses im Feld, braucht es einen Zaun, um das Gewächs vor Tieren zu schützen, die reinkommen und es wegfressen. Braucht regelmäßiges Bewässern. Es ist nötig, dass mal ab und zu die Erde gelockert wird, damit genug Luft im Boden zirkulieren kann. Wir müssen jäten, Unkraut vertilgen und das Gewächs vor Käfern und Insekten, die schädlich sind, schützen. Der Zaun. Zaun ist wie Sila, unsere persönliche innere Integrität im Verhalten, in unserem Denken und Sprechen und Handeln, in der Art unseres Handelns. Wir üben uns in der Art und Weise, wie wir leben, in Gewaltlosigkeit, versuchen immer wieder aufmerksam, achtsam zu sein, nicht zu verletzen, das Leben anderer Lebewesen zu respektieren, das Leben auch kleinster Lebewesen zu respektieren, sich zu üben in dieser Art und Weise ist wie, wenn man das Feld mit dem Gewächs schützt durch den Zaun, und man schützt die Pflanzen vor großen Elefanten, die kommen, von Trampeltieren, die alles zerstampfen. Das ist ein wichtiger Aspekt, dieser Aspekt des Schützens. Und es ist ziemlich offensichtlich, wenn wir in unserer Praxis, in der Meditation im Alltag, einerseits Liebe üben wollen und das zu etwas sehr Zentralem machen und dann gleichzeitig achtlos mit dem Leben umgehen, töten, verletzen, sogar auch wenn es nur kleine Lebewesen sind, ist das irgendwie sinnlos, das widerspricht sich, das geht nicht auf. Wir versuchen das eine zu tun und tun dann gleichzeitig das andere. In der Praxis versuchen wir sehr klar zu sein, nicht zu stehlen, nicht zu nehmen, was uns gehört. Und das zu tun, nicht nur in der offensichtlichen Form des Stehlens, was wir ja wahrscheinlich nicht tun werden, schon ziemlich klar, aber auch in den weniger offensichtlichen Grauzonen, wo man nicht immer so klar ist, Steuern finde ich ganz eine interessante Grauzone. Steuern. Also man kann das so darstellen, das sind die, wo die ständig etwas wollen von mir, oder man kann sich überlegen, dass es vielleicht die Gemeinschaft ist von uns allen. Und es ist sehr interessant, da hinzuschauen, wie wir damit umgehen. Gehört vielleicht dazu, wie wir mit den Schätzen der Natur umgehen, wie viel wir von was brauchen, Bezug auf Energie und Brennstoffe und all das, wie weit wir nehmen, was wir wirklich brauchen, wie weit es Ausbeutung ist. In der Praxis üben wir Loslassen, Einfachheit und wir üben Großzügigkeit und Geben. Wenn wir dann gleichzeitig immer wieder damit beschäftigt sind, zu schauen, wo wir noch was raffen können, wo wir noch dies und jenes kriegen können und immer viel Energie in diese Richtung geht, ist das auch wieder ziemlich sinnlos, widersprüchlich, kontraproduktiv. Wir üben Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist vielleicht genauso wichtig wie Achtsamkeit. Wir brauchen eine wirklich tiefe, echte Ehrlichkeit, nicht nur in dem, was wir sagen, sondern auch uns selber gegenüber. Wenn wir klar sehen und erkennen wollen, wie die Dinge sind, dann können wir uns nichts vormachen. Weil wenn wir uns was vormachen, sehen wir nicht, wie es ist. Und mit Ehrlichkeit meine ich nicht Kritik, werten, urteilen und verurteilen, sondern einfach schauen. Liebevoll, aber mit Klarheit und Ehrlichkeit. Und das muss sich natürlich auch ausdrücken in dem, was wir sagen, wie wir uns mitteilen. Wenn wir einerseits Wahrheit erkennen wollen und gleichzeitig die Gewohnheit haben, die Wahrheit zu verfälschen, ein bisschen, ist klar, dass wir vielleicht nicht so ein Problem haben mit klaren Lügen. Aber auch da, die Grauzonen sind ganz interessant. Man kann es ein bisschen drehen, man kann es ein bisschen vergrößern, wenn es besser aussieht, oder man kann es ein bisschen verstecken, oder man kann es ein bisschen anders präsentieren, was es wirklich war oder was es richtig wirklich ist. Und auch hier wirkt sich das sehr kontraproduktiv aus in unserer Praxis. Sila, das angemessene Verhalten, die ethische Integrität, ist wie der Zaun, der das Feld schützt. Zweiter Punkt ist das regelmäßige Bewässern. Ganz ein wichtiger Punkt, dass wir regelmäßigen Kontakt brauchen mit der Lehre, mit dem Dharma. Das entspricht und das bringt die Inspiration, die wir brauchen. Es klärt immer wieder die Richtung, in der wir gehen wollen. Es ist ganz essentiell, dass wir uns einrichten und dass wir uns darauf ausrichten in unserem Leben, dass wir immer wieder Gelegenheiten schaffen, Dharma zu hören, wo wir hingehen können, zuhören können. Und wir sind in dem Sinn auch in einer enorm guten Situation. Auch gerade wieder in einer Stadt wie Berlin gibt es sehr viele Möglichkeiten. Schon wenn man das Anschlagbrett am kleinen Korridor anschaut, ist das klar. Und wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Möglichkeiten. Und es ist sehr wichtig, dass wir die nutzen. Und dass wir hingehen zu Vorträgen und Seminaren, dass wir vielleicht hierher kommen, dass wir schauen, was es alles gibt. Das ist eine Möglichkeit und ich glaube, das ist vielleicht die wichtigste, immer wieder direkten Kontakt mit dem Dharma. Tonbänder hören, manche finden das sehr hilfreich. Gibt es auch schon ziemlich viele Möglichkeiten. Ich habe die Vorträge hier an der Wand hingeschrieben. Wer die bestellen möchte, kann das. Es gibt eine Tape Library, eine Tonbandkassetten Versand, nicht ein Verleih, ein Versand, wo man Vorträge auf Tonbändern von sehr vielen verschiedenen europäischen, amerikanischen, vielleicht auch asiatischen, ja, glaube ich, Lehrerinnen und Lehrern bestellen kann. Und es ist auch eine Form, wie man sich immer mal wieder inspirieren kann. Lesen, auch ganz wichtig, für wem das liegt. Ihr habt eine Bibliothek hier, gell? In der buddhistischen Gesellschaft an der Wolfstraße hat es auch eine Bibliothek, wo man sich Bücher ausleihen kann. Mittwochs. Und 4 Wochen kann man sie behalten am längsten, he? Oder länger. Und ich kann das nicht genug immer wieder betonen, wie wichtig es ist, dass wir Dharma ernsthaft studieren. Wir sind eine enorm kopflastige Kultur. Und einerseits ist es wirklich erholsam und befreiend, dass wir so etwas wie Meditation finden, wo das mal nicht so wichtig ist und wo wir lernen, wieder zu Sinnen zu kommen. Also, dass wir wieder einen Zugang finden zu unseren Sinnen, zu unserem Körper, zu unserem direkten, unmittelbaren Sein. Und das ist sicher das Essentiellste daran. Gleichzeitig sind wir aber so kopflastig und so intellektuell, dass es ganz wichtig ist, wie wir denken, weil wir immer wieder über all die Dinge denken werden, und zwar viel, ständig, lange und intensiv. Manchmal merken wir das gar nicht. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir ein sehr klares Bild haben von dem, was der Weg ist. Wenn wir uns vorstellen, dass wir einen Beruf erlernen wollen, da sind wir mal schon etwa 10 Jahre zur Schule gegangen und selbstverständlich gehen wir nochmal 3 bis nochmal 10 Jahre, je nachdem, was das ist, die wir da reinlegen mit Studieren und Lernen und was alles dazugehört. In Bezug auf etwas, das unser Leben so dramatisch und so tiefgehend verändern kann wie Dharma, wenn uns innere Freiheit und Unbeschwertheit und Heiterkeit und Liebe und Mitgefühl wirklich wichtig sind, ist es sehr sinnvoll, auch so viel zu lernen und zu studieren, dass uns ganz klar ist, was dieser Weg ist. Und ich meine intellektuell klar, dass wir uns selber die Antworten geben können, wenn wir Zweifel haben, wenn es schwierig ist, wenn wir Inspiration brauchen. Und Ich habe das schon so oft gesagt, mit wahrscheinlich den gleichen Worten wie jetzt, dass ich sehe, gerade in der Schweiz fängt das jetzt an, nach Jahren, dass Leute das hören. Und besonders in einer Stadt ist eine Gruppe entstanden, ich glaube, es sind alles Frauen, die sich zusammensetzen und selber ein Buch auslesen und das zusammen studieren. Und die machen das jetzt nicht ganz ein Jahr. Und die haben mir alle seither gesagt, was das für sie schafft an Grundlage von Verständnis und an Boden für die Praxis, war völlig unerwartet und ist wirklich für sie wichtig. Und in dem Sinn möchte ich das auch weiterempfehlen. Rezitieren, auswendig lernen, sehr hilfreich. Das war eines der wichtigsten Mittel, wie man früher diese Dinge gelernt hat. Ist uns ganz fremd geworden, auswendig lernen. Ich bin viele Jahre mit Tibetern zusammen gewesen und das ist selbstverständlich, dass man da auswendig lernen muss. Und manchen von uns fiel das sehr schwer, weil wir überhaupt keine Übung mehr haben. Aber ist auch sehr wirkungsvoll, weil man es dann auswendig weiß. Eine neue. Die Lehre prüfen, darüber debattieren, diskutieren, auswendig lernen. Jede Gelegenheit ausnutzen, mit Dharma in Kontakt zu kommen. Wenn das möglich ist und wenn jemand sein Leben so einrichten möchte, ist auch immer wieder hilfreich, ganz in der Nähe von Lehrerinnen und Lehrern zu wohnen, zu leben. Immer wieder Gelegenheit haben, sie zu besuchen, mit ihnen zu sprechen. Ich habe selber mit dem tibetischen Lama Geshe-Rabten, also in seiner Nähe, sehr viele Jahre verbracht und das war vielleicht die wichtigste Zeit in meinem Leben. Und das ständige Beispiel war sehr eindrücklich bei jemandem wie Geshe-Rabten. Und in dem Sinn ist es natürlich, wenn wir Lehrerinnen oder Lehrer haben, die wirklich durch ihr Beispiel sehr eindrücklich sind, ist das noch wirkungsvoller, wenn wir in ihrer Nähe sein können. Nicht mit ihnen zusammen die Zeit verbringen ständig. Das ist ein anderer Punkt, den ich erwähnen werde. Dharma, Inspiration, die Klarheit, die kommt damit. Die Klarheit auch in Bezug auf die Richtung, auf die Essenz, Klarheit in Bezug auf, um was es wirklich geht, schützt unser Gewächs vor dem Vertrocknen und vor dem Versanden. Immer neue Energie und Inspiration für die Praxis. Zaun, bewässern. Dritter Punkt ist Erde lockern, damit Luft dazu zu den Wurzeln kommt und zirkuliert. Du brauchst nicht zu viel und nicht zu wenig. Bezieht sich auf persönliche Unterredung mit Lehrerinnen und Lehrern, auf Gruppen, Diskussionen und alle Formen von Dialog und Begegnung in Kursen, in Meditationsretreats, sowohl als auch im Alltag, soweit das möglich ist. Das Besprechen unserer persönlichen Fragen oder Problemen oder Ideen. In dem Sinn ist es doch sehr hilfreich, wenn wir jemanden haben, zu dem wir eine persönliche Beziehung haben. Wir haben einerseits einen enormen Vorteil, dass wir Zugang haben zu so vielen verschiedenen Lehrenden und Lehren und dort auch immer wieder nehmen können, was uns für uns besonders hilfreich ist. In früheren Zeiten hier, nicht nur im Buddhismus, sondern auch hier und natürlich in Asien war das viel mehr eine lokalere Angelegenheit. Und die Lehrer waren halt die, die in der Nähe irgendwo wohnten. Und das ist ein bisschen anders in den meisten Fällen hier. Aber es ist doch sinnvoll, dass wir uns halt immer wieder irgendwie einrichten. Persönliche Beziehung, Verbindung bringt Ermutigung, bringt auch immer wieder persönliche Konfrontation, berührt das Verantwortungsgefühl, das wir haben. Wir können uns nicht so gut Dinge vormachen oder weniger lang. Das braucht mehrere Anstrengung. Man kann sich nicht so gut verstecken. Und für mich ist das immer ganz klar, wenn ich meinen Lehrern begegne, ist, wenn ich etwas zu verstecken habe, ist das gerade das Sichtbarste für mich selber. Das heißt nicht, dass das denn auch gerade klar ist. Also ich bin nicht in dem Bereich, wo ich annehme, die sehen und lesen immer gerade meinen Geist und wissen immer gerade schon alles über alle, bevor sie überhaupt zur Tür reinkommen. Aber für sich selber ist das schon enorm wirkungsvoll. Es ist wie ein Spiegel und nicht in irgendeinem mystischen oder mysteriösen Sinne, sondern ganz direkte, simple Art und Weise. Und davon braucht es nicht zu wenig und nicht zu viel. Wenn das zu selten vorkommt, verliert das an Kraft, das hält uns nicht auf Trab. Also wenn wir doch ab und zu die Begegnung haben, hält uns das wach, hält uns auf Trab. Wenn es allzu oft ist, wird es gewöhnlich, wird es banal. Selbst große Lehrer und Lehrerinnen raten davon ab, zu viel mit ihnen zusammen zu sein. Es gibt ein tibetisches Sprichwort, das sagt, das Beste ist, wenn der Guru im nächsten Tal wohnt. Also erreichbar, aber nicht im gleichen Haus. Und das dann auch immer wieder sehr verschieden, je nachdem, wie weit diese Person selber realisiert ist. Und das ist dann eindeutig, gibt es da sehr viele Stufen. Aber wichtig ist, dass immer wieder sich begegnen. Persönliche Begegnung schützt vor Selbsttäuschung, schützt vor Stagnation in der Praxis. Das ist der Zaun, das Verhalten, das Wässern, die Dharma-Inspiration, das Erdelockern, die persönliche Begegnung. Vierter Punkt ist das Unkraut, das wir jäten, das wir immer wieder mal loswerden müssen. Unkraut überwächst und erstickt das Gewächs. So wie Haften, Verlangen, Aversion, Nicht-Verstehen, die Umnachtung unseres Geistes oft unsere Praxis ersticken kann. Das meditative Bemühen, Achtsamkeit, Kontinuität der Achtsamkeit, eine gewisse Konzentration sind Schutzfaktoren. Und nicht nur Schutzfaktoren, sondern eigentlich sind sie auch die Essenz der Praxis. Wenn wir nicht präsent sind, nicht achtsam sind, verpassen wir jede Gelegenheit jetzt hier. Weil Gelegenheiten sind immer nur hier, jetzt vorhanden. Nicht morgen oder gestern, schon gar nicht. Da braucht die morgen, die sind ja noch nicht da. Wir müssen immer hier dabei sein. Achtsamkeit ist Voraussetzung für Integrität im Handeln. Achtsamkeit ist Voraussetzung, um geschickt und sinnvoll mit unseren schwierigen Emotionen umgehen zu können. Achtsamkeit ist Voraussetzung für eine Erkenntnis, die klar sieht und durchblickt und uns von Haften, Aversion und Nichtverstehen befreien kann. Was uns dabei hilft im Alltag, immer und immer wieder, regelmäßige Meditation. Und ich glaube, in dem Sinne ist Sitzen schon hilfreich und sinnvoll, wobei es aber auch hier wieder klar sein muss, es ist nicht das Sitzen. Es ist nicht, dass wir auf unseren östlich aussitzenden Sitzkissen sitzen und uns in korrekte meditative Position begeben, was unsere Praxis unterstützen wird. Es ist die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit. Und die können wir sehr gut regelmäßig im Sitzen üben. Aber die können wir auch irgendwo in jeder Situation, in jedem Moment üben. Und das ist ganz wichtig, das klar zu sehen. Sitzen am Morgen hilft immer mal wieder die Achtsamkeit. So wie beim Motor, wenn man den früher so mit der Kurbel anlassen musste, bringt die Achtsamkeit ein Stück weit rauf, für den Tag zu gehen. Am Abend ist das mehr so, dass halt alles, was sich da angesammelt hat, wieder wegfallen kann. Dinge, die wir nicht angenommen haben, kommen hoch, können sie annehmen. Dinge, die man loslassen muss, können wir loslassen. Und in dem Sinn ist das klärend. Sehr hilfreich ist es, sehr unterstützend ist es, in Gruppen zusammenzukommen. Einmal in der Woche, einmal jede zweite Woche. Und da gibt es auch verschiedenste Gelegenheiten hier in Berlin. Eine Gruppe mit dir, Winfried, ja. Gell? Wann ist die?
Bis Montag jetzt um 20 Uhr.
Montag um 20 Uhr, wo?
Kaiser Friedrichstraße 28.
Willst du das noch?
Ich habe es angehängt.
Okay, angehängt, steht da geschrieben. Ja. Annabelle?
Ja, wir haben heute das letzte Mal, wir haben Sonntag immer um 17 Uhr bis 19 Uhr im Herbstplatz draußen. Und wir machen jetzt auch eine kleine Sommerpause.
Mhm.
Ja. Und ich bin im September, da starte ich dann da draußen an.
Okay.
Aha.
Marie, das fängt schon heute an, gell, deine Gruppe?
Jeden Sonntag um 19 Uhr in der Frühleinstraße 28. Gleiche Haus für Marie.
Mhm. Schon heute um?
Um 19
Uhr, ja. Wer mit dem Unkrautjäten gleich anfangen möchte, mit dem Zaun und mit dem Wässern, heute um 19 Uhr. Ganz hilfreich ist es auch mal selber einen Minikurs oder einen Mini-Retreat zu machen. Am Samstagmorgen, Sonntagnachmittag, einen ganzen Tag, ein Wochenende. Man kann das gut auch selber machen und ist auch sehr, macht einem recht unabhängig in seiner Praxis, wenn man das immer mal wieder tut. Halt auch einen Stundenplan schreiben und sitzen und gehen und halt vielleicht was lesen, wenn es Zeit ist für den Vortrag oder ein Tonband hören oder sich selber einen Vortrag halten als Übung. Auch ganz wichtig sind Kurse, immer wieder mal Kurse besuchen. Kurse wie dieser hier an der Wolfstraße oder anderswo. Auch längere Kurse. Retreats, wo man das Schweigen durchzieht über mehrere Tage, Retreats, die residenziell sind, wo dann Achtsamkeit und Kontinuität schon sehr vertieft werden können. Dadurch, dass man immer dran ist, dadurch, dass man unterstützt wird von der ganzen Gruppe, von der Situation, durch das Schweigen. Im Seminarhaus Engel in Niederbayern, das wird mein nächster Kurs in Deutschland sein, mit Carol Wilson und Ursula Flückiger zusammen. Himmelfahrt fängt am Mittwoch an, Donnerstag ist Himmelfahrt, Freitag wäre dann der Tag, den man freinehmen muss, für die, die arbeiten. Und Samstag, Sonntag wieder frei, also vier Tage, die fast Feiertage sind. Und, oder eine Woche. Vom Mittwochabend bis am nächsten Mittwoch. Ich weiß nicht, wie sich das anlassen wird. Die Wöchigen werden wahrscheinlich die Priorität haben, aber ich glaube, dass es Platz hat für beide Möglichkeiten, wenn das jemand interessiert. Und im September ein Wochenende mit mir im Haus der Stille, das in der Nähe von Hamburg ist. Und vom Donnerstagabend bis Sonntag. Und wer ein bisschen mehr üben möchte, 3 Wochen Kurs in der Schweiz im August, so 7. bis 27. vielleicht oder 8 bis 28. ist mit Joseph Goldstein und Sharon Salzberg und mir. Und das wird eine Woche Metta-Meditation sein und zwei Wochen Vipassana. Also die erste ganze Woche wird, und zwar systematisch, auch von morgen früh bis abends spät, Meditation der Liebe und Güte geübt. Und nach einer Woche wird umgestellt auf Vipassana, wie wir das jetzt hier geübt haben. So eine sehr interessante Art und Weise zu praktizieren und sehr zu empfehlen. All die Formen von meditativen Bemühen, achtsam aufmerksam zu sein, die Kontinuität zu vertiefen, beschützen uns vor Haften, vor Aversion und vor all den Unklarheiten im Geist. Es ist auch wichtig, ganz klar zu sehen, dass es nicht nur um Meditation geht. Es ist nicht nur um Sitzen, aber auch nicht einfach um Kurse oder Retreats, sondern dass Praxis so viele Bereiche hat, die im Leben wichtig sind. Loslassen praktiziert sich überall, in jeder Situation. Großzügigkeit ist ein wichtiger Bereich. Dass wir unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, unsere Zuwendung, unsere Liebe geben, wo sie gebraucht wird, dass wir materiell tun, was wir können, was wir haben, was gebraucht wird, dass wir helfen und heilen und unterstützen, wo immer wir das tun können, und dass das Recht eigentlich eine ganze Grundhaltung sein kann, was immer unsere Arbeit ist. Wir können arbeiten gehen, weil wir Geld verdienen müssen. Also tun wir unsere Arbeit und kriegen dafür das Geld. Wir können auch hingehen, weil wir das tun möchten, helfen möchten, unterstützen möchten oder was immer das ist. Vielleicht backen wir Brot, weil wir für Menschen Brot backen möchten. Und dabei kriegt man auch noch gerade seinen Lebensunterhalt bezahlt, also kriegt man noch geschenkt. Man kann das ganz verschieden angehen. Man kann hingehen, um was zu kriegen, oder man kann hingehen, weil man was zu geben hat. Der Verdienst wird dabei der gleiche, derselbe sein, aber wie sich das anfühlt und wie sich das auswirkt auf uns selber, ist völlig verschieden. Und wie sich das letztlich nicht nur auf uns selber, sondern auf alle, auf unser ganzes Umfeld auswirkt, ist verschieden. Großzügigkeit, Loslassen erleichtert uns, macht uns unbeschwerter und gleichzeitig verbindet es, weil jedes Mal schafft es Beziehung und schafft es Verbundenheit. Und dadurch schafft es Freude in uns, schafft Fröhlichkeit. Und etwas, was wir gleich in jedem Moment überprüfen können für uns selber. Jedes Mal, wenn unsere innere Haltung eine Haltung des Gebens ist oder der Großzügigkeit, sogar wenn es nur ein Gedanke ist, fühlen wir uns innerlich reich, weil da ist etwas, das wir teilen können, das ist etwas, das wir weggeben können. Wir haben Dinge, die man geben kann. Jeden Moment, wo ich schaue, was ich noch brauche, was ich noch kriegen könnte, was es dann noch zu haben gibt, fühle ich mich innerlich arm, weil da fehlt etwas, was ich noch haben muss, was ich noch brauche, was nicht da ist. Und das nicht nur wahr im weitesten Sinne, wenn wir das im großen Stil üben, sondern in jedem Moment der inneren Haltung können wir das gleich spüren und überprüfen. Und Großzügigkeit ist in dem Sinn auch die angenehmste Praxis, weil sich gut anfühlt. Mit Achtsamkeit und Sitzen und so, das kann auch ganz mühsam sein manchmal, nicht? Und da braucht man Geduld und muss sich wieder anstrengen und durchhalten und dies und jenes. Mit Großzügigkeit ist das schon die Haltung, die innere Haltung ist schon etwas, das fließt, etwas, das erleichtert, etwas, das sich gut anfühlt. Wir können Liebe und Mitgefühl üben. Immer wieder mal schauen, wie, was da so geschieht. Es ist ja nicht, dass wir nichts tun je im Leben. Ob wir Auto fahren, ob wir irgendwo durch die Stadt gehen, ob wir im Bus sitzen oder in der Bahn, das läuft ja ständig. Läuft, indem es rumschaut und sieht, ach ja, was komisches Kleid, das die trägt, und schau mal die Schuhe, und Mensch, dem seine Haare, und das gefällt mir, wo kriegt man das wohl, das möchte ich auch haben, und das ist ja ganz blöd. Das Werten, das Urteilen, das Vergleichen, das sich gut fühlen dadurch und sich dann schlechter fühlen und dann wettmachen, damit man sich wieder gut fühlt. Oder Liebe und Mitgefühl. Mögen all die Leute da im Zug glücklich sein, mögen sie frei sein von Leiden, mögen sie unbeschwert leben, möge ich glücklich und frei sein, möge ich frei sein von Leiden und Schmerzen, möge ich unbeschwert leben. Wenn man sich daran erinnert, nur einen Moment lang, sich einfach mit dieser Art Gedanken zu beschäftigen, wirkt die ganze Situation anders, die ganze Wahrnehmung verändert sich von den Dingen, wie sie sind. Und es hilft uns natürlich, wenn wir dann Leute begegnen, uns viel schneller daran zu erinnern, was hilfreich ist, was verbindet, was sich gut anfühlt, nicht nur für uns selber, sondern auch für die anderen. Und mit dem zu spielen und zu schauen, sich zu erinnern, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Auch wichtig, Liebe und Mitgefühl für sich selber zu üben. Weil wenn wir hier geizig und knausrig sind mit Zuwendung und echtem Respekt und Wertschätzung, können wir es nicht draußen dann echt sein. Wir können das zwar so tun, weil wir finden, das sollten wir. Aber um Liebe und Mitgefühl gegenüber anderen zu empfinden, müssen wir das auch in uns und für uns empfinden. Ich glaube, das ist ungefähr genau gleich wichtig, also das gleiche Maß gilt für innen wie für außen, weil es gar nicht anders möglich ist. Gibt unzählige Möglichkeiten und Situationen, wie wir uns im Alltag üben können, wie wir anstatt Haften und Verlangen und Festhalten und Aversion eben das Gegenteil üben können, was uns befreit, was uns bereichert und was andere bereichert. Fünfter, letzter Punkt. Wir müssen das Gewächs, die Pflanzen vor schädlichen Käfern und Insekten beschützen. Oft sind Insekten so winzig und scheinbar so bedeutungslos, dass wir gar nicht darauf achten, und dabei können sie sehr großen Schaden anrichten. Es wird verglichen mit dem Anhaften auf einem subtileren Niveau, auf einer Ebene, die nicht ganz so offensichtlich und spürbar ist. Das Haften an einem feineren, subtileren Glücksgefühl, das in der Meditation möglich ist. Wer länger meditiert, wer längere Retreats gemacht hat, mag das kennen. Es ist ein Anhaften an tiefen Frieden und Stille. Und es ist natürlich, es genügt, dass wir 10 Sekunden oder 3 Sekunden tiefen Friedens und Stille erfahren haben, um dann die nächsten 6 Monate daran zu haften. Oder den ganzen Rest von dem Retreat zu denken, wie habe ich das hingekriegt? Okay. Ich bin so gesessen, das war am Morgen um 8, ich habe diesmal den Kaffee weggelassen oder ich hatte einen Kaffee getrunken, was ich sonst nicht tue. Und dann habe ich so geatmet und den Kopf ein bisschen schräg gehabt und dann kam es. Good luck. Anhaften an tiefer Konzentration oder ein bisschen Konzentration. Da am letzten Wochenende war ich irgendwo beim zweiten Sitzen am Vormittag, da war das plötzlich, konnte ich voll dabei bleiben. Das war wirklich toll. Und von da an wird alles verglichen mit diesem jeden Morgen am letzten Wochenende, auch wenn es dann Wochen schon weg ist. kann sehr, sehr anstrengend sein, kann sehr mühsam sein. Es ist eine Art des Haftens, die uns besonders auf tieferen Stufen der Meditation ganz ernsthaft am Fortschritt hindern kann. Sich das immer einschleichen kann, weil es eigentlich nicht mehr um Freiheit geht, sondern um das wieder hinzukriegen. Und wir vergessen, dass es nicht um einen Zustand geht, den wir hinkriegen möchten, sondern dass es darum geht, dass wir überall in jeder Situation möglichst frei sind, möglichst unabhängig sind. Für uns mag das auch heißen, dass, obschon wir Konzentration, Heiterkeit und Ruhe anstreben, müssen wir immer wieder schauen, dass wir nicht schon daran haften, bevor wir sie recht haben. Kann man ganz gut. Und das drückt sich meistens aus in dem Sinn, dass wir schon noch mehr Mühe haben mit Störungen, als wir schon vorher hatten. Also wir können ganz gut noch mit Schwierigkeiten umgehen, mit Störungen, die man in der Großstadt ständig hat, bis wir Meditation angetroffen haben und anfangen, meditiert zu sein. Und plötzlich haben wir all die neuen Probleme, die wir vorher nicht hatten. Wir merken, dass es in der Wohnung auch um 7 am Morgen nicht so still ist, wie wir glaubten. Wir merken dies und jenes, das uns plötzlich stört, was uns vorher nicht gestört hat. Und das ist wirklich nicht der Sinn von dem, was wir hier tun. Die Idee ist, weniger Probleme und weniger haften. Und vor allem auch weniger an Vorstellungen und Erwartungen, wie es sein sollte, zu haften und da wirklich hinzuschauen. Diese verschiedenen Arten des oft nicht so sichtbaren Anhaftens, das ist wie die schädlichen Insekten, die unser Gewächs ruinieren können. Die fünfte Art von Schutz ist die Wachsamkeit, die uns vor dieser Art subtilem Anhaften beschützt. Je besser der Schutz und die Pflege, desto voller und reicher wird die Ernte sein im Feld unserer Praxis. Die Ernte der Freiheit, die Ernte der Heiterkeit und Unbeschwertheit, die Ernte von Liebe und Mitgefühl.